Also ich würde jetzt einfach mal sagen, es ist Endometriose. Und mit den Symptomen, die ich habe, würde er es gerne operieren. Aber das ist natürlich ein großer Schritt. Er weiß nicht, ob ich dazu bereit bin, ob das für mich überhaupt im Raum steht. Und ich habe mich halt bis zu dem Zeitpunkt schon viel damit auseinandergesetzt, auch mit vielen anderen Leidensgeschichten von anderen Frauen mit oder anderen Menschen mit Endometriose. Und für mich, also ich war komplett offen dafür, weil ich auch gesagt habe, okay, egal was passiert, hilft es nicht, schaut's nicht. Also ich habe dann schon Angst gehabt, aber es war für mich so, okay, es ist ein Schritt in eine Richtung, wo man eventuell geholfen wird, wo es mir danach eventuell besser geht.
Willkommen beim Podcast Bits & Bobs Brunch Club, dem Community-Podcast. Ermutigende, lustige, auch manchmal traurige, aber vor allem immer wahre Geschichten aus dem Leben erzählt von und für euch.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Bits & Bobs Brunch Club. Ich werde heute versuchen, ein paar Eingangsworte vor dem Podcast einzusprechen, weil ich glaube, und das versuche ich jetzt einfach bei vielen meiner Podcast-Episoden, dass ich einen Gast oft erst dann vorstellen kann, wenn ich tatsächlich mit ihm wirklich auch gesprochen habe, weil viele Dinge sich trotzdem erst im Gespräch ergeben und während der Aufnahme. Heute spreche ich mit einer Wegbegleiterin und Freundin, der Tessa. Sie ist Fotografin, 24 und aus Oberösterreich wie ich, aber mittlerweile leider in Wien lebend. Und sie teilt ein Schicksal mit vielen Frauen, nämlich Endometriose. Und darüber sprechen wir heute. Die Schätzungen von Experten zum Auftreten dieser Unterleibserkrankung, die schwanken extrem. Die liegen zwischen 8 und 15%. Ich will gar nicht wissen, wie hoch da vielleicht sogar die Dunkelziffer ist. Und das Auftreten ist bei den meisten Frauen eben zwischen Pubertät und den Wechseljahren. Kurz erklärt, was ist Endometriose? Weil das einfach auch viele Menschen noch immer gar nicht wissen. Endometriose ist eine der häufigsten Unterleibserkrankungen, wie ich schon gesagt habe, meistens eben bei Frauen oder Menschen mit weiblichen Geschlechtsteilen. Durchschnittlich dauert es bei Frauen aktuell leider noch 10 bis 12 Jahre, bis man zu einer Diagnose kommt. Das wird sie hoffentlich durch die ganze Aufklärungsarbeit und auch die Spezialisten, die sie mittlerweile einfach da echt drauf fokussieren, in den nächsten Jahren verändern, weil es einfach total schlimm ist, wenn man so lange mit Schmerzen leben muss, bis man irgendwie zu einer Diagnose kommt. Die Ursache für Endometriose sind Ansiedlungen von Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnelt und das eben außerhalb der Gebärmutter. Und das führt dann zu extremen Schmerzen. Fachleute bezeichnen solche Gewebsinseln auch als Endometrioseherde. Und sie können zum Beispiel bei Frauen auch vorkommen, die überhaupt keine Symptome haben, also im Sinne von Schmerzen und dann erst draufkommen, wenn zum Beispiel der Kinderwunsch unerfüllt bleibt. Anders war das tatsächlich bei der Tessa. Die Tessa hatte kleine Herde, wie sie mir heute erzählt hat, aber leider eben sehr viele Symptome und auch sehr starke Schmerzen. Und von denen erzählt sie heute und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Kommt jetzt irgendwie komisch. Ich würde sagen, genießt die heutige Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Bits & Bobs Brunch Club. Mir gegenüber sitzt heute eine Freundin und Wegbegleiterin. Das heißt, das ist für mich eine sehr angenehme und heimelige Folge. Hallo Tessa.
Hallo.
Fangen wir vielleicht mit einer total einfachen Frage für diese doch sehr schwere Episode an. Nämlich, wie geht's da?
Ja, mir geht's grundsätzlich ganz gut. Ich habe ein bisschen Schmerzen, aber sonst bin ich mehr oder weniger gesund und glücklich.
Sehr gut. Schmerzen, weil?
Ich habe eine leichte Blasenentzündung.
Ah, ja. Ist immer Arsch. Das stimmt. Wir haben heute ein, wie schon angekündigt, etwas schwereres Thema, Endometriose. Du bist selbst Betroffene und hast dich bereit erklärt, ein bisschen von deiner Geschichte zu erzählen. Danke erst einmal dafür, auch für die Bereitschaft. Ich weiß, das ist nicht super easy, sich diesbezüglich und nur dazu bei so einem doch mitunter tabuisierten Thema sich zu öffnen. Also großes Danke von meiner Community und auch von mir.
Ja, ich freue mich, dass ich darüber reden kann, weil das war unter anderem ein Schritt in auf meinem Weg, dass ich darüber reden will, weil es mir dann auch besser gegangen ist und weil ich auch gemerkt habe, dass das für viele noch ganz, ganz wichtig ist.
Total. Und ich finde, es ist noch immer ein Thema. Also ich habe heute erst jemanden erzählt, dass ich mit dir die Episode aufnehme. Und das war ein Mann. Und der hat mich gefragt, was ist denn Endometriose eigentlich? Und das gar nicht abwertend null, aber einfach generell glaube ich, dass nur so viel Unwissen in dem Bereich da ist. Und ich glaube, dass durch das, dass eben Geschichten dazu erzählt werden, Erfahrungen geteilt werden, erstens einmal für Betroffene, das Einfache ist, sich selbst zu öffnen, aber eben auch generell für die Gesellschaft, das einfach wichtig ist, um dieses Thema irgendwie als diese Wichtigkeit zu begreifen oder auch zu verstehen.
Ja, vor allem es ist halt wirklich, es betrifft so unglaublich viele Frauen oder Menschen mit weiblichen Geschlechtsteilen. Ich hoffe, das habe ich jetzt so richtig gesagt.
Das hast du richtig gesagt. Ich glaube, das ist sowieso immer ein Disclaimer bei all meinen Podcast-Episoden. Wir versuchen nach bestem Wissen und Gewissen uns auszudrücken. Wenn etwas im Sprachgebrauch einfach so drinnen ist, dann bitte ich meine Community, das zu verzeihen. Und deswegen, es geht ja um deine persönliche Geschichte.
Ja, also so wie es du gerade gesagt hast, aber wie du das verzählt hast, im Grunde, wenn das Thema irgendwie drauf kommt. Mittlerweile rede ich schon relativ offen drüber. Also ich gehe jetzt nicht zu jedem Menschen hier und sage, hey, ich habe das. Aber wenn es irgendwie Thema wird, bin ich meistens so, ja, also ich habe eben Endometriose. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also ich gehe schon irgendwie bei 50% davon aus, dass die Menschen das meistens gar nicht kennen, weil sie halt wirklich so viel auch noch nicht kennen. Also es ist oft, ich glaube, ich lebe mittlerweile in einer Bubble, die unglaublich aufgeklärt ist und auch unglaublich offen miteinander und mit solchen Themen umgeht. Also die kennen das schon alle, aber ich habe es gemerkt, ich habe ein Posting geteilt auf meiner Seite, wo ich halt drüber geredet habe, dass ich das habe und dass ich, werden wir wahrscheinlich eh noch drüber reden, dass ich eben operiere, und wir haben unglaublich viele Frauen geschrieben, dass sie das eben gar nicht kennen, also selbst Leute, die was in meinem Umfeld waren oder halt die von der Heim noch kennt habe, von der Schule kennt habe, also die was noch nie irgendwas über das Thema gehört haben.
Spannend.
Und dann haben wir schon gedacht, also für mich war es dann schon okay, passt, wenn ich dann nur ein, zwei Frauen irgendwie aufklären habe, Kinder, dass sowas überhaupt gibt, oder die dann halt offener mit dem ganzen umgängen, beziehungsweise es waren dann wirklich zwei. Also es haben mir mehrere dann auch persönlich geschrieben, dass sie unsicher sind und dass sie sich voll freuen, wenn ich mein Post-OP-Bericht praktisch mit ihnen teile in gewisser Weise oder mit meinen Erfahrungen halt. Und auch das, zwei haben gesagt, sie werden jetzt einfach mal zum Frauenarzt gehen, weil dadurch haben sie sich jetzt gesagt, okay, was, die gehen jetzt einfach, sie haben schon so lange Symptome und sie werden jetzt gehen, und dann war ich für mich, okay, wow.
Ja, und wer war's, wie viel dir nicht geschrieben haben und die du dann doch irgendwie auch dazu inspiriert hast, weil es ja doch auch ein Thema ist, wo man sich, glaube ich, mitunter schwer tut, sich zu öffnen und auch einmal offensiv einer anderen Person zu schreiben. Vielleicht start mal ganz von Anfang an. Wie bist du überhaupt draufgekommen, dass du Endometriose hast?
Lang gar nicht. Also ich habe meine erste Blutung mit 10 gekriegt schon, also in der Volksschule, das war extrem bald, und da habe ich auch schon enorme Schmerzen gehabt, aber das war halt...
Das ist richtig früh.
Ja, das war sehr, sehr früh. Es war für mich, also ich war gefühlt schon sehr aufgeklärt. Also ich habe irgendwie schon gefühlt, das kommt, ich habe schon jegliche Pubertätsbücher gelesen und so. Aber es war dann doch irgendwie komisch, weil ich ganz lang die Einzige auch war, die das gehabt hat. Also ich habe von Anfang an eigentlich sehr große Schmerzen gehabt. Das war aber dann irgendwie, keine Ahnung, es war normal. Also es ist nicht großartig drüber geredet worden. Ja, die Mama hat das auch so gehabt, und hast dann nur die nächsten 40, 50 Jahre deines Lebens so gefühlt. Also es war nie wirklich Thema. Es ist ja eher so abgetan worden, dass ich halt relativ fehlerlich war oder so. Also nicht, dass ich das irgendwem vorwerfen will oder so, aber es war halt einfach so, ich glaube, viele Frauen können sich das auch nicht vorstellen, weil sie glauben, okay, wenn es ein bisschen zwickt im Bauch, das haben sie auch, und dann...
Ich muss ja ganz ehrlich sagen, I'm guilty. Also ich habe nie verstanden, bei uns hat es so viel in der Schule gegeben, die einfach sie eine Turnbefreiung schreiben haben lassen. Und ich habe mir immer gedacht,
was ist denn da los? Ja, also ich habe auch schon sehr früh die Pille genommen und ich habe eigentlich während meiner Pillenzeit nie Beschwerden gehabt, also gar nie. Also das war halt lästig, aber sonst habe ich eigentlich auch nichts gemerkt. Und jetzt sage ich mal moderate Regelschmerzen, aber eben Gott sei Dank nicht arg stark.
Ja.
Und dann kann man das einfach, glaube ich, auch nicht so nachvollziehen.
Ja, also ich würde, also es ist ja schwierig, weil es gefühlt alles in den Topf geworfen wird und dann ist es auch schwierig, da zu unterscheiden. Ich habe auch viele Freundinnen gehabt, die entweder ganz bald die Pille genommen haben oder generell von ihrer Regel im Grunde nur mitgekriegt haben, okay, ja, da ist was, und nicht wirklich mehr, also auch von den ganzen anderen Symptomen nicht wirklich was mitgekriegt haben. Und ich habe, also es war wirklich so, ich kann mich noch daran erinnern, in der Hauptschule war es öfter so, dass ich einfach einen Tag krank war. Mhm. Also wirklich auch daheim geblieben bin, weil ich teilweise auch nicht, also ich habe ja nicht nur Bauchweh gehabt, also nicht nur Unterleibschmerzen, sondern genauso Rückenschmerzen. Es hat teilweise ins Bein gestreut. Ich habe wie eben gefühlt, wie wenn ich krank war. Also auch fiebrig und einfach total erschöpft und fertig und Verdauungsprobleme immer wieder. Und ich habe ja, also das ist mir dann tatsächlich erst später aufgefallen, aber ich habe ja nicht nur während der Periode, sondern auch rundherum, also jetzt, ob es jetzt der Eisprung war oder davor oder danach, einmal immer wieder Beschwerden gehabt oder hab's. Also es ist ja nicht nur während dieser einen Woche oder dieser paar Tage, sondern es war halt rundherum auch relativ viele Symptome. Und es hat halt einfach dazugehört. Also es war halt von Anfang an da.
Ab wann hast du es dann so benennen können? Also
ich weiß nicht, ich habe dann schon irgendwann angefangen, offen darüber zu reden. Und das war halt die erste Handlung, da war ich eben auch noch in der Hauptschule. Ich glaube, ich war 13 oder 14 bei meinem ersten Frauenarzt. Der hat mir dann auch sofort die Pille verschrieben. Da war ich noch relativ weit weg von meinem ersten Freund oder sonst irgendwas. Also und da war das, also Verhütung noch kein Thema, aber es war trotzdem, ja, nein, nimmst du halt einmal die Pille.
Da habe ich witzigerweise gerade, also eigentlich müsste diese Episode zwei Wochen vor unserer jetzigen Episode rauskommen, habe ich gerade eine Episode gemacht mit einer Kollegin.
Es ist total arg. Es ist ja irgendwo verständlich, weil viele gar keine Beschwerden mit der Pille haben. Ich habe es sehr wohl gehabt, also für mich war es kein Fall. Und generell die Pille einfach so zu verschreiben, finde ich halt schon ein bisschen schwierig, weil es halt nicht kommuniziert wird, was das alles auslösen kann oder was du damit eigentlich machst, also was die Pille wirklich bewirkt, sondern du nimmst es einfach und dann hast du, ja okay, dann hast du keine Regelschmerzen mehr und dann war das Thema erledigt. Also wir schauen sie das jetzt einfach gar nicht mehr genauer an. Und ich habe dann nur zweimal, glaube ich, Frauenarzt gewechselt, weil ich die Pille einfach nicht vertragen habe. Also ich habe ziemlich starke Depressionen immer wieder gekriegt und habe dann auch, also ich bin eigentlich schon ganz lang, seit der Volksschule immer schon wieder mal in Therapie und war zu dem Zeitpunkt, wo mir das erste Mal aufgefallen ist, dass das nicht normal ist. Ich war in Therapie und es ist halt schlagartig gekommen und dann haben wir es halt, sie ist ausrechnen können und wie ich es auch abgesetzt habe, ist sie dann wieder besser geworden.
Mhm.
Dann habe ich das mit der Pille gelassen. Das haben meine Frauenärzte damals, also die zwei oder drei, bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, die ich vorher gehabt habe, auch nicht verstanden. Also da war ich praktisch selber schuld, dass ich die Schmerzen habe, weil ich könnte einfach die Pille nehmen, dann waren sie weg. Bis ich dann zu meinem jetzigen Frauenarzt gekommen bin, der was unglaublich toll ist, der mir zum ersten Mal wirklich zugehört hat und sich das alles genauer und intensiver angeschaut hat und auch über eben Monate hinweg. Also ich habe das eben von Anfang an offen kommuniziert, dass ich glaube, dass ich halt sehr starke Schmerzen habe und ich mir nicht vorstellen kann, dass das normal ist. Mhm. Und habe das ja mal halt schon auch gesagt. Und es war dann eben Ende 2020 oder Mitte 2020, dass ich nur ganz viele andere Symptome gehabt habe, die mich im Alltag so eingeschränkt haben, dass ich eben nur mit meinem Frauenarzt angerufen habe und gesagt habe, es ist gerade was akut. Und es geht nicht weg, ich weiß nicht, wie ich jetzt da soll. Und alles andere auch. Und ich habe mich jetzt, ich glaube, ich habe mich dann einfach auch selber im Internet einmal schlau gemacht und bin dann eben über die
Carmen, wie heißt sie?
Muschka?
Ja, genau. Die hat irgendwann einmal offen drüber geredet und habe mir gedacht, hey, das kommt mir als bekannt vor. Und dann habe ich mir das genau mal angeschaut und haben halt so viele Symptome auch gepasst. Und da habe ich den Frauenarzttermin aber tatsächlich auch schon gehabt. Wollte es ansprechen und er hat es dann von sich aus auch angesprochen. Und wir haben dann nochmal versucht, weil er gewusst hat, ich vertrage die Pille nicht und ich will sie auch nicht nehmen. Also ich würde gerne alles andere zuerst einmal probieren mit TCM und Co. Und auch mit einer anderen Pillenart, also mit einer anderen Hormonzusammenstellung. Er ist dann auch irgendwann einmal angestanden und hat dann halt gesagt, okay, passt, jetzt gib mir den nächsten Schritt. Er würde mich gerne überweisen, weil er kann mir so jetzt nicht mehr helfen und er weiß halt nicht mehr genau, was er da soll.
Aber da war quasi der Begriff oder die Diagnose Endometriose schon gestellt oder ist man da einfach nach wie vor von starken Schmerzen ausgegangen?
Er hat schon wörtlich Endometriose genannt, aber eher als Vermutung, weil du kannst halt, also das ist halt so schwierig, aber mit Endometriose, du kannst halt davon sprechen, aber im Grunde hundertprozentig wissen du es das erst, wenn du das Gewebe untersuchst eigentlich.
Das heißt, das kannst nicht bis zur OP eigentlich genau diagnostizieren?
Jein. Also sie haben dann schon gesagt, also wie dann im AKH in Linz auf der Endometriose-Ambulanz, wo sie gesagt haben, er ist sich zu 90% sicher.
Also dass, Wahrscheinlichkeiten einfach.
Ja, also absolut. Sie kennen sich natürlich schon mittlerweile gut aus und es kann immer irgendwas, aber wenn die ganzen Symptome halt zusammenspülen und das alles andere dann auch zusammenspült, dann kann man schon davon ausgehen. Und wenn man dann eben versucht, dahingegen zu behandeln und dann wird es besser oder halt auch nicht, ist halt auch relativ, dass man sagen kann, ja, okay, das ist es.
Das heißt, um alle nochmal ein bisschen so auf die gleiche Seite zu holen, du hast einfach starke Schmerzen deine gesamte Jugend gehabt, auch in deinen jungen Erwachsenenjahren, hast eigentlich nicht wirklich eine Therapieform für dich gefunden. Die Pille hat dir persönlich auch nicht geholfen, weil du das einfach nicht vertragen hast. Und du bist da irgendwie am Anfang, habe ich das Gefühl gehabt, oder jetzt gerade in deinen Erzählungen, von Arzt zu Arzt getingelt und es hat eigentlich auch nicht wirklich wer gewusst, wie er dir helfen soll.
Nein, es hat aber auch nie wirklich wer gesagt, da ist irgendwas. Okay. Also ich habe mich nie so weit, wahrscheinlich hätte ich mich noch mehr auf die Vier stellen müssen, aber gut, mit 17, 18 oder womöglich nur mit 15 bin ich jetzt nicht so weit, dass ich mich vor einem Arzt stehe und sage, nein, hör mal zu, irgendwas stimmt nicht, bitte schau das nochmal an. Es ist ja, glaube ich, trotzdem in den letzten Jahren so viel Aufklärungsarbeit passiert, aber Ärzten oft erst, dass das halt früher oft einfach nicht aufgepoppt ist, also dass das einfach nicht im Horizont des Möglichen war, so gefühlt. Und es war jetzt nicht was, also der Zyklus hat in gewisser Weise schon meinen Alltag bestimmt, aber es ist mir nicht aufgefallen. Also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich bin chronisch krank, also so habe ich mich auch nicht gefühlt, so fühle ich mich jetzt auch nicht unbedingt. Es war aber trotzdem, also es war glaube ich eher das Schlimme für mich lang dann nur, dass da irgendwas nicht passt und womöglich büte ich mir es nur ein. Oder es hilft sowieso nichts, so in die Richtung. Und dann war halt zumindest einmal der Moment, dass mich wer ernst genommen hat, dann war es kurzer Schock, aber dann habe ich mich eigentlich viel wohler mit dem Ganzen gefühlt, weil ich mir gedacht habe, so, okay, endlich macht man mal wer zu und endlich schaut sich wer das genauer an. Und das war meine Reaktion, wie im Krankenhaus in der Endometriose-Ambulanz war.
Das war wann circa?
Das war Ende letzten Jahres, habe ich angerufen.
Also so circa Ende 2021.
Ja, ich habe tatsächlich erst dieses Jahr dann im Jänner oder Februar, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, habe ich dann meine Erstuntersuchung praktisch in der Ambulanz, also in der Endometriose-Ambulanz gehabt mit Spezialisten. Mit einem wirklich super Arzt, der mich dann auch danach operiert hat und nur noch Versorgung und so gemacht hat. Ich war einfach dort und ich war total erleichtert und die Untersuchung war sehr schmerzhaft und das war ihnen bewusst, die sind unglaublich gut auf mich eingegangen. Von Anfang an, das erste Telefonat, da haben sie schon versucht, einen möglichst bald Termin zu finden und sie haben halt nur gewisse Kapazität, weil sie sich halt für alle
viel Zeit nehmen auch. Und da war ich auch echt positiv überrascht. Da war es für mich auch irgendwie gefühlt nicht schlimm, 3 Monate oder 4 Monate auf den Termin zu warten, weil ich wusste, okay, die fühlt mit mir, also die nimmt mich ernst.
Das heißt, du hast verstanden, warum du so lange warten hast müssen, weil
ja,
eben
also
dort...
Ja, also das war für mich kein Thema. Das war irgendwie für mich ja klar, weil wann muss man eigentlich nicht auf einen Arzt warten? Also es ist eh schon mehr oder weniger normal. Und ich war dann dort und ich habe unendlich viele und lange Fragebögen ausgefüllt. Unglaublich detailliert. Was natürlich in gewisser Weise auch unangenehm ist, weil es trotzdem alles tabuisiert ist, aber es war jetzt kein Problem. Sie sind auch wirklich sehr gut mit mir umgegangen und versucht, möglichst einfühlsam zu sein. Weil natürlich werden da auch Fragen zu, wann tut's da beim Sex weh? Tut's da beim Sex weh? Okay, in welcher Stellung? Und dann, oder jegliche Fragen zu Verdauungsproblemen, ist natürlich, sind es lauter Sachen, die da irgendwie unangenehm sind und die du auch nicht, manchmal nicht unbedingt 100% beschreiben kannst. Und das ist auch,
oder mit Fremden besprechen
ja,
möchtest.
Ja, das natürlich auch. Also es ist natürlich, also mit einem Arzt ist es mir eher nur egal, weil ich eh weiß, dass der sich dann auch nicht irgendwas denkt oder so, weil das alles klar ist. Aber es war für mich bis zu dem Zeitpunkt da irgendwie normal, dass ich nach oder während dem Geschlechtsverkehr Schmerzen habe. Also das
Wahnsinn.
Habe ich ja nie anders kennt. Es ist jetzt nicht so schlimm, dass ich mir doch der Bewühe kann, mehr haben oder so. Da war ich ja irgendwie froh drum, weil ich glaube, das ist halt auch nochmal sehr einschneidend, wenn ich das so weit einfach
beeinträchtigt.
Aber es war halt irgendwie da. Und mittlerweile kann ich ja viel besser damit umgehen, einfach nachdem ich weiß, warum es so ist oder woher es kommt.
Um ein bisschen weiter diesbezüglich zu gehen, du hast dich dann dort untersuchen lassen. Inwiefern, du hast vorher gesagt, dass das sehr schmerzhaft ist, unterscheidet sich, sage ich mal, ein normaler Frauenarztbesuch dann von so einer Untersuchung? Nur wenn du das beantworten möchtest natürlich.
Ja, nein, ist kein Problem. Grundsätzlich ist es sehr ähnlich. Es ist einfach auf gut Deutsch viel intensiver, also tiefer. Also jetzt vaginal und rektal. Es werden genauso die Nieren, also es wird der ganze Bauchraum Ultraschall gemacht, auch hinten bei den Nieren eben, also im Rücken.
Weil dort überall Entzündungsherde sein können.
Ja, weil es immer, also bei mir auch immer wieder Rückenschmerzen ein Thema waren, weil die Schmerzen halt so weit gestrahlt haben. Und er hat dann auch wirklich viel ertastet, was natürlich unglaublich unangenehm ist, weil es halt...
Ja, weil es schmerzt.
Also weil es ja generell schon unangenehm ist und für viele Endometriose-Patientinnen halt wirklich auch schmerzhaft ist, weil da halt ein Herd ist oder irgendwas, wo du drauf druckst und das halt dann einfach wirklich schmerzhaft ist. Und es war zum Beispiel so, dass er einen Punkt getroffen hat, wo ich aufgeschrien habe und gerade haben wir ihm dann eine Pause gemacht. Und da hat er auch gesagt, er ist zu 90% sicher, dass da eben ein Herd ist. Und das hat er auch bei der Operation dann gesehen, genau dort war ein Herd. Und das waren die Punkte, wo ich, wie es beim Bein ausgestreut hat oder bei der Stellung beim Sex, wo man das am meisten weh dann hat oder, keine Ahnung, lauter so Sachen. Zwischen, ich kann es jetzt gar nicht genau beschreiben, also zwischen Enddarm und Vagina, also irgendwo zwischen Rektum und Vaginaleingang, da irgendwo in dieser Gegend war was, das er halt dann ertastet hat und das war es für mich auch. Irgendwie dann danach, weil ich habe dann nur ein paar Monate auf meine Operation warten müssen, witzigerweise dann auch ziemlich stark beobachten hat können. Also dann habe ich es auch viel mehr also ich habe es nicht mehr gespürt, sondern ich habe einfach gewusst, okay, ja, das ist es. So, dann habe ich es einfach viel besser ausmachen können und für mich war es auch einfach schon, ich habe einfach viel besser damit umgehen können dann seitdem.
Aber wahrscheinlich, weil man es halt ein bisschen lokalisieren kann.
Ja.
Also sonst ist das, es tut einfach alles da rundherum weh.
Ja.
Und wenn du halt weißt, okay, da in dieser Area, dann kann man da irgendwie wahrscheinlich auch ein bisschen im Alltag darauf achten.
Ja, also ich habe dann, also blöd gesagt, habe dann einfach auf gewisse Stellungen verzichtet oder halt gesagt, okay, na, das kann ich nicht garantieren, dass das funktioniert oder weiß ich nicht, ob ich das will oder ob es ist ja nicht jeden Tag gleich, es ist ja nicht jede Regelblutung gleich, also dass ich jedes Mal bei der Periode die gleichen Schmerzen gehabt habe oder natürlich hat sich viel wiederholt, Und ein gewisses Ding war da, es hat auch immer was mit Stress zum da, es hat immer was mit einer generellen körperlichen Verfassung zum da, wie ich gerade gegessen habe. Also ich habe ja versucht, dann irgendwann meine Ernährung anzupassen. Also es gibt ja viel Wege, um das irgendwie zu verbessern oder halt versuchen zu behandeln.
Geht es da darum, Lebensmittel zu essen, die zum Beispiel entzündungsarm sind oder?
Ja, also man sollte auf Zucker, Fleisch, Milchprodukte.
Okay, dann ist das Gluten,
ja, also genau, also das sind halt also die praktisch das Ganze nur mehr fördern.
Vielleicht, um da jetzt wieder so zurückzukommen, du warst dann dort auf dieser Endometriose-Ambulanz und hast du da spezielle Untersuchungen bekommen, hast es dann diagnostiziert bekommen, war dann gleich klar, okay, an OP geht nichts vorbei, oder ist das eher so, das ist eine Option und du hast dich dafür entschieden?
Er hat mir tatsächlich alle Optionen aufgezeigt. Er hat mir alles genau erklärt, Risiken sowie Nebenwirkungen. Also wir haben nochmal über hormonelle Verhütung geredet.
Das heißt, das war auch, also die Pille war auch eine Möglichkeit.
Die Pille ist immer
gewesen.
Wieder Thema geworden. Also es ist halt trotzdem so, und das hat er auch ganz ehrlich gesagt, er akzeptiert das total, dass ich das nicht mehr will, erstens. Und zweitens halt auch nicht, also für mich war halt dann nur in Frage gekommen, okay, wenn ich die Pille nehme, dann muss ich Antidepressiva auch nehmen. Und das war für mich nicht in Frage, weil dann ertrage ich lieber die Schmerzen, mit denen ich jetzt eh schon ewig lebe, als wie, dass ich mir das auch noch nehmen lasse, auf gut Deutsch. Und dass ich mich dann mit jeweiligen Medikamenten nur zusätzlich zu Punkt kommt, für mich auch nicht in Frage.
Außerdem finde ich irgendwie bei der Pille, also voll in Ordnung, wenn das jemand für sich so entscheidet, total. Aber bei der Pille behandelst du quasi Schmerzen, also das heißt Ursachen.
Ja, du unterdrückst halt
genau.
Das Ganze.
Ja, aber du also du reagierst, so wollte ich das sagen, du reagierst und agierst nicht. Im Sinne von, du löscht Brände, aber die Brände sind ja trotzdem nur da, wenn du jetzt nicht weiter löscht, entstehen sie
wieder. Wenn ich
irgendwann
mit der Pille aufhöre, weil ich Kinder kriegen will, dann wird das Ganze wieder von vorne starten.
Genau, geschweige denn, also dass ja das zum Beispiel ja auch eine Nebenwirkung von Endometriose ist, dass ein Kinderwunsch oft einmal deswegen unerfüllt bleibt.
Ja.
Also ich glaube, dass du halt die Ursache aus der Welt schaffen musst und nicht unbedingt die Ursache halt quasi unterdrücken.
Ja, also er hat das auch wirklich gut beschrieben. Er hat gesagt, es ist halt leider nur einer der unter Anführungsstrichen wirksamsten Methoden, weil sie eben mit der Forschung noch nicht so weit sind, dass sie andere Behandlungen gefunden haben, die was mindestens genauso wirken, gut wirken. Ich verstehe es auch, wenn das manche Frauen nehmen, weil es eben keine gröberen, größeren Einschränkungen haben. Also ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich würde niemals sagen, nein, Pille geht gar nicht. Pille geht halt für mich nicht. Und ich würde es mir halt einfach gut überlegen. Aber ich würde mir bei allem überlegen, was ich mir in meinen Körper schmeiße, ob ich es jetzt wirklich brauche oder will und was das eventuell für Auswirkungen hat. Und er hat aber schon auch gesagt, mit den Symptomen, die ich habe, dass es halt sehr, 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 sehr wahrscheinlich, also er würde jetzt einfach mal sagen, es ist Endometriose. Und mit den Symptomen, die ich habe, würde er es gern operieren, aber das ist natürlich ein großer Schritt. Er weiß nicht, ob ich dazu bereit bin, ob das für mich überhaupt im Raum steht. Und ich habe mich halt bis zu dem Zeitpunkt schon viel damit auseinandergesetzt, auch mit viel anderen Leidensgeschichten von anderen Frauen mit oder anderen Menschen mit Endometriose. Und für mich, also ich war komplett offen dafür, weil ich auch gesagt habe, okay, egal was passiert, hilft es nicht, schaut es nicht. Also ich habe dann schon Angst gehabt, aber es war für mich so, okay, es ist ein Schritt in eine Richtung, wo man eventuell geholfen wird, wo es mir danach eventuell besser geht.
Und oder mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit eigentlich, nachdem er ja gemeint hat, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, und ihr ja auch Entzündungsherde ertastet habt. Also ich glaube, dass trotzdem man immer natürlich einräumen muss, dass bevor man dieses Gewebe nicht untersucht hat, kann man natürlich nicht davon ausgehen, zu einer hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit, dass das Endometriose ist. Das ist natürlich das Risiko. Aber du hast dich dann trotzdem dafür entschieden.
Es gibt, also es ist schon noch ein zweites Risiko, in dem, dass man, also es sei nicht gesagt, dass wenn man sie operieren lässt und das Gewebe entfernt, dass die Schmerzen dann weg sind.
Okay.
Also das hat er auch von Anfang an total offen kommuniziert und ich habe auch eben schon andere Geschichten gehört, also von anderen Menschen mit Endometriose gehört, dass sie, also die das offen geteilt haben. Oder auch von Kolleginnen, die gesagt haben, bei denen hat das im Grunde nichts verändert, leider.
Okay.
Also das hat er von Anfang an gesagt und das war mir dann auch bewusst. Mir war einfach wichtiger zu wissen, okay, ist es es und wenn, wo ist es? Weil das kannst du halt bis zu dem Zeitpunkt auch nicht zu 100% sagen. Und dadurch, dass ich so enorme Verdauungsprobleme immer wieder gehabt habe, habe ich einfach sehr viel Angst gehabt, dass irgendwas im Darm ist und womöglich da irgendwo was mitgenommen werden muss. Oder für mich war auch wichtig, okay, zu wissen, wie schaut es auf meinen Eierstücken aus? Weil ich habe einen Kinderwunsch und ich habe immer Angst gehabt oder ich habe immer Angst, dass ich keine Kinder kriegen kann. Und das war immer meine größte Sorge dann bei der Endometriose, nicht diese weiteren Schmerzen, weil kenne ich schon, sondern eher das, dass ich dann nicht einmal Kinder kriegen kann. Und sie haben mich operiert, also ich habe dann dieser OP zugestimmt. Ich habe mir das auch relativ, also dadurch, dass ich selbstständig bin, war das auch nicht ganz so easy, aber ich habe tatsächlich auch einen guten Zeitraum gefunden, um mich dann nachher möglichst gut erholen zu können. Also es ist ein laparoskopischer Eingriff. Also eigentlich, also du bist in Vollnarkose, aber es ist jetzt nicht ein Bauchschnitt. Also das wäre nur in absoluten Notfällen irgendwie.
Sondern es wird quasi, wie erklärt man das jetzt gut, mit so Kameras, mit so einem langen Stiel.
Ja, es sind so eigentlich so lange Stäbchen, die in vier, also ich habe vier kleine Narben, die sind auch wirklich nicht groß. Eine im Bauchnabel, eine unten im Schambereich, also da, wo die Schamhaare schon anfangen, also wo die Bikinihose normalerweise drüber ist. Und dann rechts und links, rechts ist es direkt auf meiner, wie heißt es, Blinddarmnarbe.
Okay.
Also das haben's wieder
genutzt
sozusagen. Das habe ich auch ganz nett gefunden irgendwie. Und links halt, also so praktisch wie ein bisschen wie im Quadrat halt, diese vier Punkte. Und dann dann wird der Bauch aufgeblasen und eben mit diesen Geräten, mit den Kameras und Werkzeug auf gut Deutsch reingegangen und das Ganze rausgeschnitten, was halt nicht hingehört.
Und wie viele Herde sind da gefunden worden?
Das weiß ich nicht ganz genau. Ich war ein bisschen benebelt natürlich danach. Und der ist nämlich direkt, also 2-3 Stunden nachher gekommen, weil er den nächsten Tag nicht da gewesen war, aber er wollte unbedingt mit mir reden. Wir haben das also gleich besprochen außerhalb von der Visite, dass er eben was gefunden hat. Und auch dort, wo wir es besprochen gehabt haben, wo er gesagt hat, da hat er was ertastet. Da auf jeden Fall. Und dann eben in der linken Bereich von meinem Unterleib und rechts da, wo der Blinddarm war, in der Gegend. Und er hat auch gesagt, es war wirklich nicht viel, was natürlich aber nichts heißen muss, dass die Schmerzen nicht deswegen weniger schlimm gewesen waren oder halt, dass dadurch nicht weggehen kann, also dass die Schmerzen dadurch nicht weggehen können. Also es war trotzdem noch gefühlt alles offen, aber es war zumindest einmal gut zu wissen, okay, es schaut alles gut aus, es schaut aus uns alles andere gesund aus. Das war mir halt dann auch besonders wichtig, da war einfach diese Gewissheit da, okay, es ist nichts im Darm, die Eier steckt schon gesund aus. Da geht es natürlich ganz viele Frauen komplett anders, die halt in einer komplett anderen Lebenssituation dann aufwachen und enorme Verwachsungen haben. Also ich war wirklich auch dankbar, dass das halt nicht der Fall war. Und war dann auch einfach super erleichtert und super happy, dass ich es gemacht habe.
Weißt du, ob man da irgendwas schon so abwehren kann? Also, dass es nicht zu noch mehr Verwachsungen kommt?
Keine Ahnung. Ich glaube, dass das keiner weiß. Ich glaube, dass man eben auch nicht weiß, woher das überhaupt kommt. Also wieso das passiert. Also wieso diese Verwachsungen entstehen. Also dieses gebärmutterähnliche
Gewebe
wächst oder kommt. Das Ding ist halt auch, das hat er auch von Anfang an kommuniziert, was ich auch sehr wichtig finde, also, dass es halt immer wieder nachwachsen kann. Also es ist einfach was Chronisches und das kann halt immer wieder kommen. Und das ist auch nicht, es ist ja mit der OP eben auch nicht erledigt. Was aber für mich voll in Ordnung war, weil ich dann einfach gewusst habe, wie ich dann anders damit umgehe. Also dann werden die Behandlungen einfach spezifischer. Ich habe dann auch sofort eine Überweisung gekriegt für eine Physiotherapeutin, die darauf spezialisiert ist. Das war ganz, ganz toller. Also es hat mir auch sehr, sehr viel weitergeholfen, weil ich natürlich auch im ganzen Beckenboden unglaublich verspannt war. Es war nur, also ich habe einen Termin bei einer Psychiaterin gehabt bezüglich psychosomatischen, also Schmerzgedächtnis, um sie das genauer anzuschauen, wie es da bei mir ausschaut. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Also es ist wirklich dann ganzheitlich gemacht worden. Also da muss ich einfach ein großes Kompliment aussprechen, weil ich glaube, da habe ich unglaublich viel Glück gehabt. Das haben nicht alle. Also es gibt viel gute Ärzte, es gibt aber auch genauso viele, die wie das einfach ich glaube, ein bisschen wie so ein Blinddarm-Eingriff.
Das heißt, du warst da sehr zufrieden mit deiner Wahl, das dort im Cook zu machen?
Total. Also ich habe meinen Frauenarzt da total vertraut, weil er unglaublich guter Frauenarzt ist und auch der behandelnde Gynäkologe im Cook war dann sehr, sehr toll. Also generell das ganze Personal war unglaublich hilfreich, fürsorglich und eben auch dieses, sie betreiben mal wirklich viel Forschung und viel, versuchen eben immer wieder andere Wege zu gehen und das ein bisschen nachhaltiger zu gestalten und nicht einfach das so hinzunehmen, wie es ist.
Das ist, glaube ich, total wichtig. Ja. Wie geht es dir jetzt postoperativ? Also kannst du jetzt schon irgendwie sagen, das war der richtige Weg, das war der richtige Schritt oder wie ist jetzt für dich?
Ich glaube, insgesamt jetzt schon 4 oder 5 Zyklen gehabt. Der erste war der Horror. Der war relativ bald. Also der war, glaube ich, 2, 3 Wochen nach meiner OP, wo ich auch körperlich noch nicht fit war. Also das ist einmal total unterschiedlich. Also er hätte mich, glaube ich, er hat gesagt, mindestens 1 Woche nicht arbeiten. Aber ich hätte nach 1 Woche hier die never ever arbeiten können. Also das ist halt bei jedem total unterschiedlich. Natürlich einerseits, wie viel das entfernt wird und andererseits, wie einfach der körperliche Zustand ist.
Ich glaube, man darf ja trotzdem nicht vergessen, auch wenn du jetzt keinen Bauchschnitt oder offene Bauch-OP gehabt hast, sondern das Ganze laparoskopisch, glaube ich, sagt man, war, haben sie dir trotzdem etwas aus dem Bauch geschnitten? Mhm. Also das ist ja trotzdem auch...
Es ist ja trotzdem auch Vollnarkose. Also das voll ist
und
immer,
auch Erholung, ist ein die Körper. Einfach auch der Körper braucht. Ja. Und also ich glaube, das darf man ganz klar so sagen und nicht aufspülen.
Nein, ich finde es auch wichtig, weil das von Arzt zu Arzt dann doch ein bisschen unterschiedlich war, wie viel Zeit man sich dann auch nehmen sollte. Und für mich war das halt schon dadurch, dass ich halt selber meinen Arbeitsalltag sehr stark planen muss und sehr lang im Voraus halt planen muss und mich nicht einfach krank schreiben kann, war das für mich halt einfach wichtig zu wissen, okay, mit was muss ich ungefähr rechnen. Und habe mir dann gute 3 Wochen gegeben, wo ich das selbst gedrosselt habe, wie viel ich im Büro mache und da, wo ich dann wirklich körperlich wieder gearbeitet habe, also unterwegs war und da direkt bei Kunden war. War dann eben das erste Mal nach 3 Wochen. Zu dem Zeitpunkt habe ich dann meine erste Periode wieder gekriegt. Und die war nicht so leibend. Ich habe mindestens genauso starke Schmerzen gehabt wie sonst. Ich habe es schon versucht hinzunehmen.
Hat man sicher Angst, scheiße, jetzt hat sich nichts verändert.
Ja, also ich war furchtbar krantig. Ich war total enttäuscht und
das
ich habe gesagt,
das so und muss 3 Wochen auch nochmal zurückstecken und ja, alles also mit allen Nebeneffekten und
ich habe natürlich immer gesagt,
es kann nur besser werden und wenn nichts ist, ist nichts. Aber trotzdem war ich halt so, ich war trotzdem kurz ein bisschen enttäuscht, dass ich gefühlt nichts gebracht habe, habe dann trotzdem nach einem Tag gesagt, okay, nein, ich schaue mir das jetzt nur mal an, weil ich dann auch gemerkt habe, dass die Blutung anders ist. Also nicht wie eine normale Regelblutung, also schon auch, aber weil viel der Blutung auch so ausgeschaut hat wie normales Blut, also so wie wenn ich mich jetzt im Finger schneiden darf und dann habe ich, okay, vielleicht blutet das Innere einfach nur mit, weil das halt noch nicht ganz verheilt ist. Also ich habe jetzt keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht, aber das war halt für mich mehr ein Gefühl, okay, ich habe äußerlich nur Schmerzen beim Gehen, beim Heben, keine Ahnung. Wenn da drinnen jetzt, da wo ich operiert worden bin, jetzt auch noch so massiv, was Massives passiert wie eine Periodenblutung, kann es natürlich sein, dass das einfach trotzdem nur weh tut, ohne dass das jetzt die Schmerzen
von der Endometriose
sind. Mhm. Und tatsächlich war es ja dann so, dass ich die zwei Zyklen darauf, ich habe immer nur Schmerzen gehabt, aber bei Weitem nicht so schlimm wie sonst.
Mhm.
Also wie ich es früher kennt habe. Also ich war leicht ausgenockt, aber nicht so massiv wie sonst. Und ich habe es auch gemerkt, dass ich das erste Mal dann danach, also bei meiner zweiten Blutung praktisch, ein bisschen von meinen Tagen überrascht worden bin. Und das ist mir noch nie passiert, weil ich normalerweise immer mehrere Tage davor schon sehr starke Unterleibsschmerzen, immer wieder Krämpfe habe. Zwar nicht durchgehend, aber immer wieder. Und dann war es ja, okay, passt.
Quasi, das ist
PMS ist da, die Schmerzen sind da. Ich weiß, dass in den nächsten Tag was passiert. Also das war meistens schon so eine Woche davor. Und dann habe ich an dem Tag einfach Schmerzen gehabt und habe mir gedacht, okay, keine Ahnung, habe ich was Falsches gegessen wieder oder einfach wieder Verdauungsprobleme, weiß ich nicht. Habe ganz starke Krämpfe gehabt und dann von einem Schlag auf den anderen habe ich meine Tage gehabt und da war so, wow, okay, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet.
Weil die Schmerzen nicht da
nicht
waren,
davor die schon die ganze Zeit da haben. Waren irgendwie, das Ganze angekündigt haben und das war für mich schon mal unglaublich cool. Also da hat sich ja dann schon voll viel da.
Mhm.
Also da war die Verbesserung ja schon dann enorm eigentlich.
Und auch in einem so kurzen Abstand in Wirklichkeit.
Voll.
Weil
total.
Wenn du sagst, dritter Zyklus, dann hat dein Körper einfach ein bisschen braucht zum Heilen.
Ja.
Braucht er wahrscheinlich auch nach wie vor ein bisschen. Aber im Endeffekt hast du erste Erfolge gesehen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, auch weil du vorher psychosomatisch angesprochen hast.
Mhm.
Wie auch immer sich, ich glaube, dass es wahrscheinlich eine Kombination aus vielen Faktoren ist bei diesem Krankheitsbild und auch voll individuell ist bei jeder Frau.
Komplett
oder bei jedem Menschen, die das hat. Aber dass vor allem, ich glaube, dass man halt einfach, wenn du siehst, okay, es verändert sich was in die Richtung, in die du gern gehen willst, dann macht das auch voll viel mit dir.
Also es ist eben, also ich habe auch gesagt, wenn nur so kleine Sachen passieren, dass es irgendwie verbessert, bin ich schon dankbar und dann passt das für mich. Und ich habe dann auch gemerkt, dass ich um einiges weniger Schmerztabletten brauche und diese starke Schmerzperiode viel kürzer ist. Also ich habe immer nur Schmerzen, das schon, aber nicht mehr so einschneidend, wie es vorher war. Und mittlerweile kann ich ja, glaube ich, das Ganze ein bisschen mehr, also wenn es wieder mal schlimmer war, versuche Schmerztagebuch zu schreiben.
Mhm.
Ich habe dann noch 6 Wochen, glaube ich, eben bei meinem Gyn, also bei meinem, wo ich sonst immer bin, die Nachuntersuchung gehabt. Und wir haben dann einfach mehr oder weniger einen Plan aufgestellt, okay, wie machen wir weiter? Ich habe ihm dann halt gesagt, wie es gerade so ausschaut mit meinen Schmerzen. Er hat mir dann noch 1-2 Sachen verschrieben, also keine rezeptpflichtige Medizin, sondern einfach andere Sachen, die eventuell helfen, also für die Vaginalflora oder andere Dinge, die halt helfen könnten. Und wir haben eben ausgemacht, ich habe durch die Endometriose alle 4 Monate, also 4-mal im Jahr, einen Frauenarzttermin und für jetzt zum Beispiel ein Schmerztagebuch. Und das versucht man dann nochmal durchzugehen. Und ich habe wirklich alles Mögliche niedergeschrieben. Ich habe dann nämlich auch nochmal eine Zysten gekriegt. Oder gehabt dann eigentlich, weil die ist vor 2 Wochen abgegangen, also zerplatzt. Es war auch wieder sehr, sehr schmerzhaft. Was natürlich dann irgendwie wieder ein Rückschlag ist. Also es sind dann alles, was dann da unten irgendwie passiert.
Was nicht in die positive Richtung geht, ist für dich ein Rückschlag.
Ja, nicht unbedingt ein Rückschlag, aber es macht mich sofort unglaublich nervös.
Hm.
Also ich kann dann, glaube ich, nicht so distanziert damit umgehen, wie es vielleicht gescheit war, sondern es macht mich halt eben sehr unrund. Und ich versuche aber eben so Sachen wie das Schmerztagebuch, die regelmäßigen Untersuchungen.
Das ist eh schon einiges. Ich glaube, nachdem wir extrem fortgeschritten sind in der Zeit, zwei wichtige Fragen. Frage Nummer eins, die ich total gern für meine Community wissen würde. Also, wenn da jetzt unter den Hörerinnen jemand ist, der sagt, hey, kann ich mich total identifizieren damit? Ich glaube, bei mir ist das auch so. Was würdest du denn jemanden raten, der so quasi in der gleichen Situation ist wie du, jetzt im Sinne von damals, wie du das noch nicht diagnostiziert gekriegt hast? Was ist dein Ratschlag?
Ich würde es mir auf jeden Fall anschauen lassen, weil wir leben Gott sei Dank in einem Land, wo wir jederzeit zum Arzt gehen können und wirklich konkret mit den Beschwerden hingehen und sagen, es tut mir voll leid, ich will wirklich nicht respektlos sein, aber ich habe XYZ und mir macht das Angst. Und ich würde das gern abklären, weil ich glaube, es ist trotzdem immer so, ich war, glaube ich, lange ein bisschen zu leise und dementsprechend haben mir die Leute nicht so ernst genommen, weil dann kann sie nicht so schlimm sein, wenn sie nicht so laut ist und nichts sagt.
Du hast jetzt gerade was gemacht, was ich gleich mal revidieren wollen würde. Du hast gesagt, dass man sich entschuldigt. Also erstens einmal, man entschuldigt sich gar nicht, wenn man Schmerzen hat. Weil wenn man Schmerzen hat, dann hat man Schmerzen und dann braucht sich dafür nicht zu entschuldigen. Und ich glaube, das ist auch wahnsinnig wichtig für viele Frauen oder Menschen mit weiblichen Geschlechtsteilen, weil wir leider dazu tendieren, das sehr häufig zu machen, dass wir uns für Schmerzen entschuldigen. Und
oder sie nicht so wichtig nehmen.
Ja, und Schmerzen sind Schmerzen. Warum sollte man sie dafür entschuldigen?
Ja, absolut. Also aber das sind so Sachen, die sind halt immer noch
voll
drinnen. Ich würde das ja niemals zu einer Freundin sagen. Also das ist ja auch was sehr Persönliches. Und meine beste Freundin versucht mir das ja immer wieder aufzuzeigen. Also wenn sie sowas, so wie du gesagt hast, wenn sie sowas hört, würdest du zu mir das genauso sagen? Würdest du mir diesen Ratschlag geben oder sagen, dass ich das sagen würde? Nein, natürlich nicht. Aber ich würd versuchen, also ich würde mir das einfach wirklich anschauen lassen. Und wenn man sie nicht ernst genommen fühlt, vielleicht einen anderen Arzt suchen, weil ich glaube, der Arzt ist ein Ort, wo man sie immer gut aufgehoben fühlen sollte und alles ohne Judgment ansprechen kann. Und vielleicht da einfach vorher schon ein bisschen informieren. Also für mich hat es auch total geholfen, nachdem ich meine Diagnose gehabt habe, mich im Internet auch bei Communities umzuschauen. Also es war einfach dann auch gut zu hören, andere Sachen, ob es jetzt andere Tipps kriegt, irgendwie bei Ernährungen oder irgendwelche speziellen Wärmflaschen oder
vielleicht verlinkt man da in den weiterführenden Links bei den Shownotes einfach ein paar deiner hilfreichsten Webseiten, wo du die so informiert hast. Weil dann kann man da einfach gleich direkt einmal schauen und verkürzt sich so einen Weg, wenn du da schon ein paar Sachen hast, die du weitergeben kannst.
Ich habe es natürlich erst danach dann angeschaut und es gibt eben das Endopowerment zum Beispiel wäre so eine Seite. Die hat das damals gegründet nach ihrer eigenen Diagnose und klärt da extrem viel auf und hat sehr viel niedergeschrieben und das beschrieben und dann eben auch gesagt, okay, wenn dir das bekannt vorkommt, dann mach XYZ zum Beispiel.
Mhm.
Und ich habe es in gewisser Weise ja auch so gemacht, indem ich das bei der Kamusch gehört habe. Ich habe zwar dann vorher schon einen Frauenarzttermin gehabt, aber noch nicht so konkretisiert, sondern es war einfach so, da ist was und es geht nicht weg und es sind immer wieder so viele Beschwerden, bitte schauen wir uns das nochmal an. Und dann war halt das okay, ich hätte es dann einfach nochmal angesprochen, ob es das vielleicht ist oder nicht und würde einfach nicht aufgeben auch. Also es ist halt trotzdem, und es muss ja auch, also es gibt ja vielerlei Gründe für Unterleibsschmerzen während der Periode. Es muss ja nicht Endometriose sein. Also es gibt viele Freundinnen von mir haben tatsächlich auch mit der Ernährung unglaublich viel ändern können oder mit irgendwelchen anderen Zusammenstellungen von anderen Medikamenten oder
anderen.
Voll, also es gibt da andere Gründe für Unterleibsprobleme oder Unterleibsschmerzen. Aber so und so sieht man sich halt anschauen lassen und irgendwie zu einer Diagnose kommen.
Auf jeden Fall. Das führt mir jetzt auch schon zur letzten Frage. Und zwar stelle ich meinen Podcast-Interview-Gästen immer eine Abschlussfrage, die sie dann alle unglaublich schwer empfinden. Und zwar, was dein größtes Learning in dem Zusammenhang mit deiner Geschichte war?
Ich glaube, mein größtes Learning ist, dass ich meinen Körper seitdem viel mehr akzeptiere. Also nicht nur, was die Schmerzen betrifft, sondern auch alle Äußerlichkeiten, dass ich ihn einfach viel mehr wertschätze und viel mehr akzeptiere, so wie er ist, weil ich jetzt einfach leichter damit umgehen kann und für mich einfach was habe, okay, ich kann das definieren, ich kann das und ich kann das vielleicht nicht und das ist okay.
Mhm.
Aber ich habe ein komplett anderes Körpergefühl seitdem. Und eine komplett andere Wertschätzung dafür.
Ich glaube, vor allem die Wertschätzung ist das, was, ja, was es ausmacht. Danke dir für deine super detaillierte Erzählung deiner Geschichte. Danke auch für die Bereitschaft, so über ein Thema zu sprechen, über das sich viele nicht trauen zu sprechen. Ich wünsche dir nur ganz, ganz viel Kraft und Erfolg auf deiner weiteren Reise.
Dankeschön.
Alle Kanäle rund um die Tessa sind auch nochmal in den Shownotes verlinkt. One to follow. wie immer freue ich mich über Bewertungen auf jeglichen Podcast-Plattformen. Gerne auch verschriftlicht, aber natürlich auch irgendwie in Form von Sternebewertungen kann man ja alles machen. Und es ist einfach immer schön, einfach Feedback zu bekommen. Ich sage das jedes Mal dazu. Und die meisten schalten wahrscheinlich jetzt schon vorher ab. aber ich werde trotzdem nicht müde, das zu sagen und bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuhören. Vielen Dank. Das ist
sehr gut gemacht, Eva.
Danke,
du erste auch. Bewertung.
erste Bewertung, direkt nach dem. Sehr gut. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören und bis in 2 Wochen.
Dieser Podcast wurde produziert von WePoddit.